Würdest du denn deine Geburt rückblickend als total tolle Erfahrung oder als traumatische Erfahrung bewerten oder so ein bisschen zweischneidiges Schwert?
Beides auf jeden Fall. Also es ging halt so auf und ab und beides hat stattgefunden. Also es gab traumatische Teile, die mich wirklich bis ins Mark erschüttert haben. Diese 2 Stunden mit diesen unfassbaren, eigentlich unerträglichen Schmerzen hingen mir auch sehr lange nach, noch mindestens so 6, 7 Wochen. Immer wenn ich daran zurückgedacht habe, bin ich so zusammengezuckt, so richtig körperlich. Also es hat wirklich, ist dieser Schmerz, hat sich so richtig tief für eine Weile in mir verankert und ich habe echt Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und trotzdem hat mir dieses Erlebnis meine Tochter geschenkt. Also es gab halt auch dann sehr, sehr, sehr schöne Teile. Ich würde es insgesamt, wenn ich es unter einen Hut stecken müsste, einfach als die intensivste Erfahrung beschreiben, die ich jemals hatte. Noch nie war ich so nah an Liebe, Schmerz, Leben, Angst vor dem Tod. Also viel mehr am Leben konnte ich gar nicht sein als während dieser Geburt. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Mama Halblang mit Rebecca
und Sophia. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Halblang. Ich bin Sophia und Rebecca ist natürlich auch wieder mit am Start. Wie geht's dir so, Team Zerquetscht oder Team Rakete?
Eher Team Zerquetscht heute. Die Nacht war relativ unruhig. Ich glaube auch, dass die Sommerzeitumstellung, die letzte Nacht war, uns so ein bisschen aus dem Rhythmus geworfen hat und deswegen eher Team Zerquetscht. Aber ich bin trotzdem sehr motiviert.
Ja, ich bin auch super zerquetscht. Wir sind gestern umgezogen, zwar nur eine Tür weiter, aber war trotzdem anstrengend as hell. Ich habe dann auch die Tage davor noch gemalert und mein ganzer Körper tut weh. Und wie man hört, bin ich auch immer noch erkältet. Also wir schleppen das irgendwie schon eine Weile mit uns rum. Deswegen tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen nasal klinge. Heute wird's ja etwas intim. Wir erzählen euch von unseren Geburten. Diese ganzen Elternthemen sind ja generell schon super individuell. Aber ich glaube, es gibt kein Thema, das individueller ist als die Geburt. Denn jede Geburt ist anders. Deshalb hier auch nochmal der Hinweis, dass wir nur von unseren Erfahrungen sprechen und eure Erfahrungen ganz andere sind und auch sein werden. Wir beide hatten ja eine vaginale Geburt und können deshalb auch nicht so richtig über Bauchgeburten sprechen. Ich weiß, das ist auch ein ganz krasses Thema für viele, die sich die Geburt anders gewünscht oder anders vorgestellt haben. Andere wiederum, die planen ja von vornherein Kaiserschnitt, auch das ist völlig in Ordnung. Dann gibt's noch so spannende Themen wie Hausgeburt oder Geburtshaus oder lustige Dinge, die man mit seiner Plazenta machen kann. Also egal, wie eure Geburten waren oder ihr sie euch wünscht, wir hoffen, dass ihr Lust habt, euch jetzt unsere Storys anzuhören. Wir können das ja mal so ein bisschen aufgliedern. Also erst sprechen wir ein bisschen über die Zeit kurz vor der Geburt, also Anzeichen, Geburtsvorbereitungen und so weiter. Dann über die Geburt selbst und danach gehen wir noch so ein bisschen auf die allererste Zeit nach der Geburt ein. Was das ganze Wochenbett angeht, das wird dann auch nochmal eine extra Folge. Rebecca, wie hast du dich denn auf die Geburt vorbereitet? Was waren so deine Vorstellungen von Geburt und erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
Vorbereitet habe ich mich eigentlich nur mit so einem, oder haben wir uns nur mit so einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, der bei uns aber auch noch online war, weil Corona und Pandemie, es war ja irgendwie noch eine Hochphase damals, jetzt vor einem knappen Jahr. Und ansonsten, ich habe mir ganz, ganz viele Geburtsberichte so auf YouTube angeguckt. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, dass ich damit gar kein Problem hatte, wenn ein Geburtsbericht irgendwie sehr turbulent war und es auch zwischendurch mal Probleme gegeben hat. Also wenn dann so ein Trigger-Warning oder so in dem Video kam und es dann hieß so, ja, Achtung, es wird hier zwischendurch irgendwie richtig dramatisch oder so. Das war für mich gar nicht so das Problem, sondern ich wollte mir halt nur Geburtsberichte angucken, wo egal was auf dem Weg passiert, Hauptsache am Ende sind irgendwie alle gesund. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht, um einfach mal auch so eine breite Palette zu bekommen, wie Geburten aussehen können. Also dann gibt's ja, es gibt ja so die ganz, ganz schnellen und dann die, die sich tagelang ziehen und super anstrengend und schmerzhaft sind. Und ich wollte einfach, glaube ich, nur mal wissen, was kann denn theoretisch alles passieren?
Ja, verstehe. Ich hatte tatsächlich einen Geburtsvorbereitungskurs live in person. Und das war mega cool. Das war auch so ein Paar-Vorbereitungskurs bei meiner Hebamme. Und wir waren 4 Paare insgesamt und es war immer so eine super schöne Atmosphäre. Meine Hebamme hat dann ja das immer so richtig gemütlich gemacht abends. Es war noch so voll im Winter. Beim ersten Mal lag noch so Meter dicker Schnee und es war dann auch echt ganz romantisch, sich da in der Hebammenpraxis einzukuscheln. Wir haben da super viel gemacht, also verschiedenste Übungen, immer wieder so informativer Anteil. Und das war einfach echt eine tolle Zeit, irgendwie auch so mit dem Partner, sich dann so ja auf die Geburt vorzubereiten. Hattest du denn Angst vor der Geburt? Weil du sagst gerade, du hast bei YouTube so verschiedenste Berichte gehört, weil ich habe zum Beispiel nur die positiven Geburtsberichte bei YouTube geguckt. Also ich habe mir echt so die schmerzfreien Traumhausgeburten im Pool bei YouTube angeguckt und die turbulenten Sachen habe ich so voll außen vor gelassen. Also hattest du Angst?
Nee, ich habe mir nicht nur die positiven Geburtsberichte angehört, weil ich einfach versucht habe, da realistisch ranzugehen. Ich wollte in meinem Kopf gar nicht so eine Erwartungshaltung aufbauen, dass es jetzt so eine totale Traumgeburt werden muss, sondern ich wollte einfach nur wirklich ganz rational wissen, was kann passieren. Und Angst hatte ich vor der Geburt, ironischerweise gar nicht in der Schwangerschaft, weil ich war sehr, sehr ängstlich. So, ich habe mir echt, können wir irgendwann noch mal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber ich war wirklich, wirklich sehr ängstlich vor ganz vielen Kleinigkeiten. Und vor der Geburt selber hatte ich dann komischerweise überhaupt keine Angst. Also ich habe mich eher darauf gefreut und habe auch irgendwann so einen richtigen Ehrgeiz entwickelt, so das irgendwie richtig gut hinzukriegen, und war einfach so bereit für dieses Abenteuer und war, glaube ich, einfach nur gespannt, wie es passiert, wie mein Körper darauf reagiert, wie ich auf die Wehen und Schmerzen reagiere. Aber Angst hatte ich tatsächlich gar nicht und ja, habe mir einfach nur gewünscht am Ende, okay, scheißegal, was auf dem Weg passiert, Hauptsache die Kleine und ich gehen gesund aus dieser Geburt raus. Das war für mich alles, was wichtig war zu dem Zeitpunkt. Und Angst, dass dann auf dem Weg irgendwas passiert oder dass ich irgendwie nicht auf die Schmerzen gut in Anführungsstrichen reagiere, das gar nicht. Hast du da Angst gehabt und dir deswegen nur die positiven Sachen angeguckt oder wolltest du dich nur auf einen positiven Ausgang oder auf einen positiven Weg einstellen?
Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass halt extrem positive Gedanken und ein positives Mindset sich auch auf den Körper auswirken. Nicht nur auswirken können, sondern wirklich auswirken. Halt zum Beispiel, wenn man lacht, also wenn man ein Grinsegesicht zieht, werden im Gehirn Hormone ausgeschüttet, Glückshormone ausgeschüttet. Also nicht nur die Gedanken beeinflussen den Körper, der Körper die Gedanken und so weiter. Deswegen, ja, bin ich so richtig diesen Hypnobirthing-Trip gefahren, weißt du? Also ich habe dann auch so auf dem Patsyball gesessen und in Gedanken so meditiert, also versucht wenigstens irgendwie so Achtsamkeitsübungen zu machen oder so positive Affirmationen. Mir geht es gut, mein Baby ist gesund, mein Körper hat alles, was er für die Geburt braucht, die Kraft, die steckt in mir drin und sowas halt. Am Ende natürlich unter der Geburt konnte ich nichts davon dann abrufen. Darüber reden wir ja gleich noch. Also so dieses Hypnobirthing und Meditation und diese ganzen positiven Affirmationen, das ist ja sowas, was man extrem manifestieren muss. Dazu habe ich zu wenig geübt. Aber ich habe mir eingebildet, dass ich halt damit so was Positives mache, was ich später positiv auf die Geburt ausüben wird. Angst hatte ich keine. Ich war eigentlich echt mega gespannt. Ich hatte da richtig Bock drauf, muss ich sagen.
Aber das war halt das Ding mit diesem, ich habe mir eingebildet, dass das dann auf mich einen positiven Eindruck oder so macht. Ich fand das irgendwie ehrlicherweise mit so die, wie heißen die ganzen Podcasts oder so, die schmerzfreie Geburt.
Ja, Hypnobirthing oder was meinst du?
So, ich fand das immer so mega affig. Ich dachte mir so, ja Leute, ja, ey, also, so ganz
die
ehrlich.
Die friedliche Geburt.
Ja, genau.
Aber das liebe ich. Das ist voll meins.
Ich fand das so ein bisschen lächerlich irgendwie. Ich dachte so, ja, es wird, sagen wir mal realistisch, es wird scheiße wehtun.
Es wird halt eine Geburt.
Es wird eine krasse Erfahrung. Und ich will mir jetzt gar nicht irgendwie einbilden, dass ich das irgendwie verhindern könnte und sage so, ja, das war wie ein Tag im Spa.
Ist halt voll meins, ne? Also ich bin ja eh so, ist auch lustig, dass wir einfach bei allem so komplett unterschiedlich sind. Also ich bin voll diese ESO-Schiene gefahren, ne? Ich habe so Duftöle inhaliert, diesen ganzen Shishi, und dachte, ich nehme es dann auch mit in den Kreissaal und dann erinnert sich auch mein Körper an die Entspannung und so. Also ich habe das wirklich versucht und ich habe auch den Podcast Die friedliche Geburt gehört. Habe ich auch geliebt, aber ja, das ist voll meins. Aber ich kann es auch voll verstehen, wenn man da gar keinen Bock drauf hat und denkt so, ja, wird halt eine Geburt sein, so. Witzig.
Ja, also, so war es bei mir. Ich dachte so, also ich habe, glaube ich, auch eine Folge gehört oder so, weil das empfehlen ja auch alle durchweg. Ich glaube, ich habe irgendwie keinen Influencer-Account in der Schwangerschaft irgendwie gefunden, der diesen Podcast nicht empfohlen hat. Der hat auch total seine Daseinsberechtigung, ne? Will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich stand davor und dachte so, nee, Leute. Also ich bin irgendwie keine 12 Jahre alt und muss mir da jetzt nicht irgendwie einreden, dass das eine richtig geile Sache wird. Es wird halt eine Geburt, es wird wehtun, aber Hauptsache am Ende sind alle gesund. Das war so meine vielleicht auch sehr runtergebrochen rationale Herangehensweise.
Ey, ich find's voll cool, da muss jeder seinen Weg finden, ne? Jede Geburt wird anders sein, jede Familie ist anders. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, so jeder findet da seinen eigenen Weg. Ich weiß, dass du die letzten Wochen so krass gehibbelt hast. Also du hast mich ja fast verrückt gemacht. Ich hatte ja mein Baby schon.
Yep.
Ich habe dir die ganze Zeit Fotos geschickt. Du hast die ganze Zeit von mir Sprachnachrichten bekommen, wieder schmatzend so ein kleines süßes Wesen an meiner Brust hing. Und ich glaube, du warst einfach nur komplett neidisch und dachtest, fuck, wann bin ich endlich dran?
Total.
Wie bist du damit umgegangen? Also wir haben ja auch bei Instagram in unserer Community mal gefragt, folgt uns gerne, mamahalblang.podcast. Und ich glaube, eine hat gefragt, ob wir Tipps haben gegen Langeweile in der Schwangerschaft und gegen Ende, weil viele auch im Beschäftigungsverbot sind. Wie hast du dir denn die Zeit um die Ohren geschlagen?
Also erstmal mit Nestbau, würde ich sagen. Ich weiß auch noch, als du mir geschrieben hast, dass dein Sohn da ist, da waren mein Mann und ich gerade in so einem Babyshop und haben einen Kinderwagen gekauft und halt wirklich angefangen, so den Nestbau zu betreiben und alles zu besorgen. Und ich war, weil das
da
war so
drei Monate bis zum IT, ne?
Genau, wir sind drei Monate auseinander gewesen, ja. Und wir haben ja 24/7 geschrieben. Wir waren ja quasi keine halbe Stunde ohne Kontakt. Ich wurde auch immer so gefragt, mit wem schreibst du denn da die ganze Zeit? Meine Güte. Und ich so, ja, mit der Sophia. und dann hattest du dich in ein paar Stunden schon nicht gemeldet und ich dachte schon so,
du hast den Braten schon gerochen.
Ja. Und dann waren wir im Laden und dann kam irgendwann von dir so ein kleines Foto von so einer kleinen Hand und dann, genau, und ich war total gespannt, deine Geschichte zu hören und habe mich voll gefreut und war für dich total aufgeregt. Und irgendwann, habe ich ja gerade schon erwähnt, ich war ja super, super ängstlich in der Schwangerschaft und ich hatte einfach Angst, dass auf dem Weg noch was passiert. Und dass irgendwann, also ich habe meinem Körper irgendwie überhaupt nicht vertraut, ganz, ganz komisch, dass er diese Schwangerschaft wuppt. Und habe einfach irgendwie total Angst gehabt vor dem Szenario, dass ich irgendwann mal zur Frauenärztin gehe und das Herzchen schlägt nicht mehr oder so. Also ich kann auch nicht erklären, warum. Davor habe ich panische Angst gehabt. Und deswegen hat sich schon irgendwann so eine Art Neid eingestellt, obwohl ich das gar nicht so negativ meine. Aber ich war einfach in so einem Mindset so, boah, der kleine Knirps ist da und der ist gesund und Sophia ist gesund und es ist alles toll. Und ich hatte einfach Angst davor, dass mir das nicht passiert irgendwie. So total seltsam. Also ich weiß auch, dass das total seltsam klingt.
Ja, das ist das Lustige an Ängsten, die sind ja auch total irrational. Ich glaube, dieses, dass man irgendwie zum Frauenarzt geht und die Frauenärztin irgendwie traurig guckt und sagt, tut mir leid, so, ich muss Ihnen sagen, das Herz schlägt nicht mehr. Ich glaube, das haben schon alle irgendwie mal in ihrem Kopf durchgespielt, oder? Ich glaube, das ist eine Urangst wahrscheinlich auch.
Ja, irgendwie schon. Also damit habe ich mich viel zu sehr beschäftigt. Also rückblickend konnte ich auch deswegen meine Schwangerschaft gar nicht so sehr genießen, wie ich es gern getan hätte.
Also hast du nicht die besten Tipps für die letzte Hibbelzeit?
Nein.
Also wie hättest du es denn gerne gemacht, rückblickend? Also was hättest du jetzt gerne rückblickend gemacht irgendwie? Welche Aktivitäten? Welche Jahreszeit war eigentlich? Da war Frühling, ne? Als du dann im letzten Trimester
warst. Also April, es war genau, ungefähr jetzt.
Eigentlich die beste
Jahreszeit. Frühling,
ja.
So genau, also ich, Nestbau so oder so, das wird ja bei jeder Schwangeren eh irgendwann so richtig reinkicken. Dann, was ich rückblickend super gerne öfter gemacht hätte, wäre Sport. Da gibt's ja wirklich Varianten, wie man schwanger Sport machen kann. Nur weil man schwanger ist, heißt man, also meine Mutter hat mir auch immer gesagt, so, du bist schwanger und nicht krank. Das heißt, es gibt super viele Varianten, wie man sich bewegen kann. Ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz gut. Falls ihr auch jemand seid, der sich irrationale Gedanken macht oder Ängste hat oder so, Sport hilft bei sowas extrem. Ich bin nicht so der Putzteufel, muss ich sagen. Ich habe irgendwann angefangen, die Wohnung zu putzen. Mein Mann war auch sehr irritiert. Ja, mehr fällt mir spontan.
Also putzen,
glaub ich, gar nicht
ein. Und Nestbau und Sport.
Genau, die drei Sachen.
Okay, also bei mir sah es ein bisschen anders aus bis zur Geburt. Ich habe ja, wie ihr mittlerweile alle wahrscheinlich wisst, bis zum Ende noch an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Das heißt, mein Mann hatte abends Feierabend, konnte schön auf der Couch abhängen. Und ich musste echt auf dem Petsyball am Schreibtisch sitzen und schreiben, lesen und habe da echt noch richtig was gerissen. Ich habe bis einen Tag vor der Geburt geschrieben und einen Tag vor der Geburt hatten wir tatsächlich auch Hochzeitstag und ich habe die ganze Zeit echt nur gebetet, dass das Kind nicht am Hochzeitstag kommt, weil ich habe keine Lust für die nächsten 14, 15, 16 Jahre einfach am Hochzeitstag Kindergeburtstag zu feiern. Und er ist wirklich einen Tag später gekommen. Ja, und bei mir war das so, da können wir auch so ein bisschen überleiten zum Thema Anzeichen einer Geburt und so wirklich die letzten Stunden und Tage vor der Geburt. Wir hatten dann unseren Hochzeitstag und sind haben uns einfach einen mega schönen Tag gemacht. Also es war so ein frühlingshafter Tag und wir sind in die Innenstadt gefahren und sind was essen gewesen und da durch die Gegend spaziert und ich war so super glücklich und ich dachte mir auch so innerlich von wegen, okay, die Bachelorarbeit, ich bin jetzt soweit fertig, quasi durch und habe das Thema so ein bisschen losgelassen und ja, ich war einfach so glücklich und so verliebt auch in meinen Mann und ich hatte so diese ganzen Glückshormone. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass das Kuschelhormon Oxytocin, dass das wehenfördernd ist. Und ich glaube, dass dieser Tag mir den richtigen Oxytocin-Boost gegeben hat. Denn in der Nacht ging es dann los bei mir mit einem Blasensprung.
Hatte ich das nicht sogar vorausgesagt damals?
Ich weiß es nicht.
War das nicht so? Doch, ich weiß noch. Weil du mir das nämlich damals erzählt hattest und meintest so, oh Gott, hoffentlich kommt er nicht an unserem Hochzeitstag. Und dann meinte ich so, ja, wäre das nicht irgendwie mega praktisch, wenn ihr so einen richtig schönen Hochzeitstag hättet und in der Nacht danach fängt es dann an. Doch,
okay.
Ich weiß es noch, stimmt.
Das kann echt gut sein. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, aber wenn du dich so erinnerst, dann wird es so stimmen. Ich meine, es haben ja auch ganz viele gesagt, dass solange man halt noch so krasse To-Dos auf dem Zettel hat, sich das Kind eigentlich Zeit lässt und erst wenn man innerlich auch so ein bisschen loslässt und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kannst du kommen, dass es dann erst losgeht. Meine Hebamme hat auch mal gesagt, so sprich mit deinem Kind. Sprich einfach mit deinem Kind, guck deinen Bauch an und unterhaltet euch miteinander. Und ich habe halt immer meinen Bauch angeguckt und sag so, du lässt dir bitte Zeit, ich möchte nicht am Hochzeitstag, alles andere ist mir egal, aber bitte nicht an diesem Tag. Und ja, in der Nacht ging es dann los, wie gesagt, mit einem Blasensprung. Das ist ein Anzeichen.
Aber 2 Tage vor ET dann, ne?
Das
war 2 Tage vor ET ist er gekommen. Oder war er dann da?
Ich glaube, es war 4 Tage vor ET. 2 Tage. Nee, ja, 2 Tage vor ET. Du erinnerst dich viel besser als ich. Oh mein Gott, ich stille auch noch. Das ist, glaube ich, das Stillgehirn, was ich noch habe. Ja, tatsächlich 2 Tage vor ET, genau. Relativ pünktlich. Alles 2 Wochen vor dem ET und 2 Wochen nach dem ET gilt ja als pünktlich. Also ein Kind, was 2 Wochen vor ET kommt nicht zu früh, sondern das ist dann noch in diesem Zeitraum. Wann kam deine Kleine denn?
Genau, also zu dem Moment, als sie dann geschlüpft ist, war genau 7 Tage nach ET. Also ich war eine Woche drüber.
Okay, das ist fies.
Also es ging bei ET plus 5 ging es los und bei ET plus 7 war sie da.
Okay, dazu gleich noch mehr. Wir sprechen jetzt noch mal kurz über die Anzeichen. Aber 7 Tage drüber ist fies. Also da bin ich echt ganz froh, dass ich nicht so hibbeln musste, sondern dass ich dann überrascht wurde, sage ich mal. Man guckt ja einfach immer auf dieses Datum im Kalender. Man kann das gar nicht anders machen. Genau, ich habe schon erzählt, dass es bei mir mit einem Blasensprung losging. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also genau, wir sind dann schlafen gegangen nach unserem wunderschönen Hochzeitstag und unser erster Hochzeitstag auch. Und ich bin nachts dann so gegen 1.30 Uhr aufgewacht und hatte extremen Schmerz. Oder nee, ich konnte gar nicht einschlafen, so war's. Ich konnte nicht richtig einschlafen, mein Mann hat schon gepennt. Und ich hatte die ganze Zeit so ein Ziehen im unteren Rücken. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, oh, irgendwie, weiß nicht, was Falsches gegessen. Oder manchmal hat man ja irgendwie auch so schmerzhafte Blähungen oder irgendwie sowas. Und ich dachte, ich gehe nochmal auf Klo und guck mal irgendwie. Und bin dann rüber gewatschelt und da lief es schon. Und ich dachte nur so, ist das jetzt Fruchtwasser? Habe ich jetzt irgendwie einen Blasensprung oder was? Und dachte, nee, ich gehe mal gucken. Jedenfalls bin ich dann aufs Klo und bin da irgendwie eine halbe Stunde im Bad rumgeturnt, um irgendwie rauszufinden, ob das jetzt Fruchtwasser ist, was aus mir rausläuft oder nicht. Und dann war ich mir ziemlich sicher, bin zurück ins Schlafzimmer, wollte meinen Mann wecken und da lief es dann auch schon so krass, dass ich echt keine Zweifel mehr hatte. Wie war das denn bei dir? Also woran wusstest du, dass es jetzt losgeht? Ich glaube, das war nicht ganz so eindeutig, oder?
Nee, weil dazu kommt auch, dass wir, ich glaube, eine Woche vor ET hatten wir einen Fehlalarm, der auch, oder ein paar Tage vor ET oder so, der auch auf jeden Fall der Start einer Geburt hätte sein können. Also wir waren damals dann im Krankenhaus bei uns, da musste man sich vorher anmelden, nach den ersten 3 Monaten oder so. Und waren wir da im Krankenhaus und die Hebammen da meinten so, ja, die Wehentätigkeit sieht so aus, dass wir es gerade nicht richtig sagen können, ob es losgeht oder nicht. Es könnte sein, muss aber nicht. Und dann sind wir im Krankenhaus erst so ein bisschen rumgelaufen und sind so also spazieren gegangen, weil ja Spazierengehen die Wehentätigkeit fördern soll, wenn sie denn da ist und nicht nachlässt. Also wenn die Geburt wirklich losgeht. Und man konnte es aber irgendwie immer noch nicht richtig sagen. Es war so ein, ja, wir gucken mal, wir wissen es nicht so richtig. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gefahren, weil wir gedacht haben, ja, okay, wenn es jetzt losgeht mit den Wehen, dann bin ich lieber erstmal nochmal so lange, wie es geht, in einer vertrauten Umgebung. Lass uns nach Hause fahren. Und dann war es am Ende nichts. Dann war es einfach irgendwie, waren es Senkwehen oder erstmal so ein paar Übungswehen nochmal. Ich hatte auch rund um unsere Hochzeitsreise hatte ich auch schlimme Senkwehen, die auch wirklich wehgetan haben, wo ich auch kurz einen Schreck gekriegt habe. Das war damals, waren das noch 6 Wochen vor IT oder so. Dadurch, dass wir dann diesen Fehlalarm hatten, was das auslöste, war, dass mein Mann sich da dann schon Urlaub genommen hatte, weil ja der Plan war, hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt, dass er seinen ganzen Jahresurlaub nimmt für nach der Geburt. Und da sah es halt danach aus, dass es jetzt losgeht. Er hat sich seinen Urlaub genommen, aber am Ende ging es dann nicht los. Und dann saßen wir halt zu Hause und haben auf diese Geburt gewartet. Und irgendwann kriegst du auch so einen absurden Gedanken, dass es jetzt gar nicht mehr passiert. Du denkst dir halt so, ja okay, dann bin ich halt jetzt auf ewig schwanger. Oh. Weil es halt einfach nicht passiert.
Das ist eigentlich die maximal unpraktischste Umgebung, sage ich mal, wenn man auf dem Sofa hockt und wartet. So. Eigentlich ist es ja besser, ja, wenn man wirklich busy ist und es dann einfach so passiert. Weißt du, was ich meine, wenn man gar nicht so viel dran denkt? Wenn man so
total, also
Zeit, ja.
Das war quasi irgendwie ein Anzeichen, weil die Hebammen dann meinten, so es ist halt jetzt nur noch irgendwie, kann ein paar Tage dauern, kann eine Woche dauern, aber geht auf jeden Fall bald los. Und dann, ich hatte einfach eigentlich keine richtigen Anzeichen, um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe dann zwar irgendwie alles dafür getan, um Wehen zu fördern. Also diesen komischen Himbeerblättertee habe ich dann getrunken, der übrigens richtig scheiße schmeckt, finde ich.
Ich habe den einmal probiert und dachte dann so, naja, ach komm, den Schwachsinn, ja, den muss ich mir nicht antun. Also Esosophia hin und her, aber Himbeerblättertee, da habe ich auch nicht mitgemacht, nee.
Ich habe irgendwann alles gemacht. Ich dachte so, Hauptsache, es geht jetzt endlich los.
Was hast du noch gemacht? Mehr. So Datteln oder so? Datteln fressen
wir alle immer. Datteln habe ich gegessen, Jesus genau, Christus. weil es irgendwie eine Studie aus dem Iran oder so gibt, aber da hättest du früher anfangen müssen, wo du irgendwie, wenn du 2 Monate vor der Geburt anfängst, jeden Tag, ich glaube, 6 Datteln zu essen, dann soll die Geburt einfacher werden.
Das ist auch so random. Keine Wer Ahnung. Ist da jemals drauf gekommen? Und ein Studio von 12 Probandinnen oder was?
Frag mich nicht, ey.
Das war das Düngemittel eigentlich in der Dattelpflanze.
und dann habe ich jeden Tag Spaziergänge gemacht, weil es ja auch hieß, Bewegung war irgendwie einkaufen, mit dem Versuch auch nicht schwer zu heben, aber dass ich mich bewege. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt hat nichts so richtig geholfen. Also ich habe mir das vielleicht eingeredet, vielleicht war es einfach nur für die mentale Arbeit eine gute Sache. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich körperlich irgendwelche Auswirkungen hatte. Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Ja, und dann bei ET plus 5 vormittags ging es dann auch los mit einem Blasensprung.
Ich glaube, die Babys, die kommen, wann sie kommen. Und ich glaube, man hat da nicht so mega viel Einfluss drauf. Also klar, Hebammen haben übelst krasse Tricks. Und wenn man halt so eine richtig gute 1-zu-1-Betreuung hat, wenn es dann so über den ET ist, mehrere Tage, dann haben die, glaube ich, auch nochmal alle möglichen Tricks. Die können dann auch teilweise irgendwie lagern und so, dass das Kind ins Becken rutscht. Aber ich glaube, es kommt, wann es kommt. Ich habe noch eine Frage. Hast du eine Dammmassage gemacht vorher?
Mm-mm.
Ich fand das
weird. So, ich dachte so, sorry, nein, Leute, das mache ich jetzt nicht.
Also ich erkenne den Sinn und Zweck da schon. Wir haben im Geburtsvorbereitungskurs von unserer Hebamme jeder, auch die Männer, fand ich sehr cool, einen Tropfen Öl bekommen und wir haben uns nicht den Damm massiert, keine Angst. Wir haben uns
so weirde Vorstellung, so ein paar Frauen, die sich so, oh Gott, nein, ich will mir das gar nicht vorstellen. Nein,
okay, stopp. Wir haben einen Tropfen Öl bekommen und haben uns den Muskel vom Daumen quasi, wenn ihr eine ganz feste Faust macht, zwischen Daumen und Zeigefinger, ist so ein dicker Muskel. Und den haben wir uns mit Öl ganz, ganz doll massiert. Und danach sollten wir so verschiedene Greiftests mit der Hand machen und spüren, wie hart oder weich der Muskel ist. Und das war wirklich faszinierend, dass man durch diese gezielte Massage einfach die Konsistenz und ja, den Zustand des Muskels einfach beeinflussen konnte. Und von daher bin ich mir sicher, dass sowas wie eine Dammmassage was bringt. Aber ich wollte mich vor der Geburt auch gar nicht in dem Bereich irgendwie anfassen. Und irgendwie, ich wollte da gar nicht hin mit meinen Fingern. Das war alles so empfindlich und irgendwie war das so eine No-Touch-Zone. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich habe das irgendwie gar nicht gefühlt.
Ich fand das auch
so. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ja, ich habe es wirklich nicht gefühlt. Echt nicht.
Ich fand es auch eher befremdlich. Ich dachte so, okay, wenn es irgendwie reißt oder geschnitten werden muss oder keine Ahnung, dann ist es so, wie es ist. Aber ich will das jetzt nicht machen. Da habe ich auch nur ganz kurz drüber nachgedacht und dann habe ich sofort wieder verworfen.
Jetzt hatten wir schon ein Geburtsanzeichen, nämlich Blasensprung. Blasensprung ist ja so ein mega safes Geburtsanzeichen, weil wenn die Blase offen ist, dann ist sie offen. Die geht dann nicht mehr zu.
Ja.
Und dann ist es sehr sicher, dass es nur noch vorwärts geht mit dem Geburtsprozess. Auf welchem Wege auch immer kommt das Baby dann in kürzerer oder längerer Zeit raus. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Es kommt natürlich darauf an, wo der Blasensprung ist. Es gibt so tiefe Blasensprünge, wo dann viel Fruchtwasser läuft oder etwas höhere. Was auch noch ganz cool ist zu wissen, dass wenn dann Fruchtwasser rausfließt, das Baby liegt nicht auf dem Trockenen, sondern es wird immer automatisch Fruchtwasser nachgebildet. Also das Baby pullert quasi Fruchtwasser aus und liegt nicht auf dem Trockenen. Was dachte ich dann auch mal? So, scheiße, meine Blase ist offen. So, mein armes Baby, das kann auch gar nicht irgendwie schwapp, schwapp da gemütlich in der Gebärmutter weiter
rumschwimmen. So Vakuum verpackt in der Fruchtblase.
Ja, genau. So habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Aber nein, keine Panik. Man hat dann noch gut Zeit. Andere Geburtsanzeichen sind, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ich muss mal überlegen, ob sie mir einfallen. Es gibt diesen Schleimfropf, der irgendwie abgehen kann. Ich glaube, ja, da gibt es viele, die dann irgendwie... Ja. Das hattest du? Oder hast du gegoogelt, was da so im Unterhöschen war? Sorry.
Ich bin mir nicht sicher, weil... Ich bin mir nicht 100% sicher, weil meine Frauenärztin hatte mir irgendwann mal gesagt, dass dieser Schleimfropf, also diese Art Korken, der verhindern soll, dass Bakterien und so in die Fruchtblase und so kommen, meinte, dass die halt eher so bräunlich ist, wie so von altem Blut eingefärbt, so ein bisschen, weil da halt so kleine Blutgefäße geplatzt sind und dann ist das halt so rötlich-braun quasi. Und an dem Tag, als meine Fruchtblase offen war, also ich erzähle jetzt mal einmal kurz, wie dieser Tag war. Und zwar, ich bin vormittags irgendwann so gegen 11 oder so, bin ich auf Toilette gegangen und hatte plötzlich so rosanes, pinkes Wasser auf dem Toilettenpapier.
Und hast mir erstmal WhatsApp geschrieben.
Stimmt, ich hab erstmal geschrieben. Weil das heißt ja, dass diese Farbe könnte das Fruchtwasser unter anderem, es gibt auch noch andere Farben, glaube ich, aber die ist eine sehr gängige Farbe für Fruchtwasser. Und dann habe ich auch mit meinem Mann gesprochen und so, ja, was machen wir jetzt und lassen wir das jetzt checken? Ich war ja, wie gesagt, sehr ängstlich, das heißt, ich habe mir irgendwie viele Gedanken gemacht. Und dann dachten wir erst so, ja, nee, komm, lassen wir jetzt erstmal sein und gucken mal, was so im Laufe des Tages passiert. Und dann war es irgendwann Nachmittag und mein Mann meinte auch so, ja, wir warten jetzt ab, also kann ich jetzt zum Sport gehen, oder? Und ich so, ja, klar, mach. Und bin dann selber nochmal ins Bad, um auf Toilette zu gehen und sehe dann plötzlich, wie ich unter anderem auch Schleim, aber auch so einfach so super viel getrocknetes, altes, braunes Blut verloren habe. Und ich weiß nicht, ob da nicht auch unter anderem der Schleimfropf dabei war. Also ich wusste quasi erstmal nicht richtig, ob die Blase... Ich habe das gesehen, dachte so, habe ich schnell wieder angezogen, bin in den Flur gesprintet, wie man das schwanger so macht, sprinten und so. und habe ihn noch am Aufzug draußen erwischt und meinte so, Kommando zurück. Hab ihm das gezeigt und meinte so, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus.
Ja.
Und da wurde dann halt erst CTG gemacht und so und dann halt auch dieser spezielle Fruchtwassertest, den die da im Krankenhaus haben. Und die Hebamme da war eigentlich schon dabei, uns wieder nach Hause zu schicken. Die meinte so, ja, das kann der Schleimfropf gewesen sein oder irgendein Blutgefäß, das da geplatzt ist und so. Und während sie das sagte, wanderte so ihr Blick auf diesen Fruchtwassertest und der war dann positiv. Und dann wussten wir, okay, da ist ein Mini-Riss wahrscheinlich in der Fruchtblase. Mhm. Und dann sind wir auch im Krankenhaus direkt geblieben.
Okay, verstehe.
Weil wir halt schon da waren.
Bei mir war das so, wir sind dann, also ich habe dann Wehen bekommen abends im Bett. Ich habe ja diese Schmerzen im unteren Rücken. Das waren Wehen. Das sind diese Wehenschmerzen.
Das waren Wehen.
Ja, so habe ich das gespürt. Ich habe die Wehen nur im Rücken gespürt. War ja dann im Bad, bin da rumgeturnt, habe dann gecheckt, okay, ist Fruchtwasser, habe meinen Mann geweckt und wir haben im Kreißsaal angerufen. Und also mein Plan war auch von vornherein, ich möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben. Aber ich habe dann erstmal angerufen, weil das nochmal machen bei einem Blasensprung. Und die hat dann gesagt, naja, chillen wir noch ein bisschen zu Hause und dann ruf nochmal an, wenn es ein bisschen doller wird und dann kannst du gerne vorbeikommen und wir schauen mal nach. So, und dann haben wir uns ein bisschen sortiert, haben so ein paar Sachen noch gepackt. Ich war voll entspannt, mein Mann übertriebene Panik geschoben, hat angefangen, sich nochmal die Haare zu waschen und zu föhnen, glaube ich, und meinte irgendwie, er muss ja hübsches Baby sein und total süß und ist durch die Wohnung geflitzt und ich war eigentlich echt ganz cool. Und dann sind wir tatsächlich nachts um, ich glaube so 2 Uhr, 3 Uhr sowas, waren wir dann im Kreißsaal. Er musste leider draußen warten und die Hebamme dort hat mich untersucht und hat dann mich halt vaginal untersucht und ihr kam wirklich nur so ein Schwall entgegen und sie meinte nur so, yep, ist Fruchtwasser, da brauche ich keinen Test mehr machen. Und es waren aber alle Werte cool, alles war super und ich war auch noch ganz entspannt. Und dann hat sie mir angeboten, in den Kreißsaal zu gehen oder nach Hause zu fahren. Und ich habe mich dafür entschieden, nach Hause zu fahren, weil mein Mann dann auch wieder dabei sein konnte. Und habe dann zu Hause, ich glaube, 4-5 Stunden in der Badewanne Wehen vertönt. Also ich habe
dann schon Wehen gehabt
und nicht mehr nur geatmet.
Aber du hast dann schon Wehen gehabt. Also kam das so zeitgleich mit Fruchtblase und so?
Ja. Also ich konnte der Hebamme am Telefon dann auch schon sagen, bevor wir losgefahren sind, dass ich regelmäßige Wehen habe. Die waren wirklich ab Blasensprung alle 5 Minuten, aber noch nicht sehr stark. Aber ich habe sie gemerkt. Und genau, zu Hause in der Badewanne wurde es dann immer doller, immer krasser. Ich habe immer wieder heißes Wasser nachlaufen lassen. Die Wärme hat mir wirklich super gut getan. Und ich habe die irgendwann richtig vertönen müssen. Also ich weiß nicht, was die Nachbarn dachten, was ich da um 5 Uhr morgens irgendwie veranstalte. Ich sag mal so, die haben mich auch mit dickem Bauch gesehen, die Monate zuvor. Also wahrscheinlich sind die drauf gekommen, was da gerade passiert. Aber ja, es wurde echt immer krasser. Mein Mann habe ich übrigens schlafen geschickt. Also den habe ich direkt ins Bett geschickt, meinte, Oropax rein, leg dich hin und schlafe. Du wirst die Kraft brauchen. Auch total selbstlos von mir, ich weiß. Und hatte eigentlich vor, mich aufs Sofa zu legen und da mir so ein kleines Wehenlager einzurichten mit einer Unterlage und wollte eigentlich so ein bisschen so ein Nickerchen machen, weil ich halt nicht geschlafen hatte. Und habe aber schnell, so ich habe mich hingelegt und habe gemerkt, oh, fuck, es geht nicht, direkt in die Badewanne. Und das war mein Element. Und ja, da habe ich es ausgehalten, dann 4-5 Stunden. Und dann irgendwann war so ein Break-Even-Point, wo ich dachte, jetzt muss ich sofort was verändern. Ich kann gerade so nicht mehr. Aus der Badewanne rausgesprungen, Mann geweckt, im Kreißsaal angerufen und los. Und da hatte ich schon richtig starke Wehen. Da war es dann schon echt heftig. Und so ein Kopfsteinpflaster im Auto dann. Ich konnte mich auch nicht anschnallen. Da habe ich schon richtig zu ackern gehabt, sagen wir es mal so. Das war schon echt ordentlich, ja.
Ja, weil bei mir, die Fruchtblase war ja dann offenkundig offen. Aber ich hatte halt noch keine Wehen. So nix,
okay, das ist
überhaupt
blöd,
gar
ja.
nichts. Und dann meinte die Hebamme so, okay, dann, weil du keine Wehen hast, behalten wir dich jetzt hier, weil du dann in regelmäßigen Abständen so prophylaktisch quasi Antibiotika bekommst, damit das Baby sich nicht infiziert, weil die Fruchtblase ist offen. Das heißt, es können wieder Bakterien hochsteigen und dem Baby schaden.
Ich glaube, nach 12 Stunden deswegen, kriegt man das dann, ne? Spätestens nach 12 Stunden die erste Dosis.
Genau, also nach 12 Stunden und dann alle 4 Stunden und alle 3 Stunden CTG war dann die Devise. Und wir sind dann in so ein Vorwehenzimmer eingecheckt, noch mit iPad und noch einen Film geguckt und alles. Und,
easy.
Und ich wurde dann am nächsten Tag, es war dann Donnerstag, wurde ich von der ersten Wehe um 6 Uhr morgens geweckt. Und dann kamen die über den ganzen Vormittag verteilt, kamen die super, super unregelmäßig. Und da meinte dann die Hebamme schon so, ja, okay, wir müssen vielleicht mal gucken, ob wir nicht ein bisschen so Einleitungsmethoden, also mit den ganzen Medikamenten, die es da gibt, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob wir ein bisschen nachhelfen, damit das Baby so schnell wie möglich da ist, weil halt eben die Fruchtblase jetzt schon offen ist. Und dann hat sie mich, dann haben wir so den Vormittag nochmal laufen lassen und dann hat sie mich irgendwann nochmal untersucht und meinte so, okay, hier sind diese 2 Optionen, wie wir dich jetzt quasi einleiten, obwohl ich ja schon Wehen hatte, aber relativ unregelmäßig und auch nicht so doll. Und hab mich dann für eine Methode entschieden und dann meinte sie, okay, bevor wir das jetzt machen, untersuche ich dich nochmal und guck, dass irgendwie alles in Ordnung ist und so weiter. Und dann meinte sie, okay, never mind, dein Muttermund ist irgendwie 4 Zentimeter offen, was im Grunde bedeutet, wir sind in einer aktiven Geburt, wir lassen es jetzt weiter laufen, dein Körper kann das offensichtlich alleine, wir müssen jetzt nicht nachhelfen. Dann verlief so der Tag und ich bin eigentlich nur gelaufen. Ich bin auf dem Krankenhausgelände auf- und abgelaufen. Ich glaube, ich bin mehr gelaufen als in der ganzen Schwangerschaft zusammen.
Aber das Krass ist doch so erschöpfend auch, oder?
Überhaupt nicht. Ich war total motiviert. Ah, okay, ich war richtig hyped, weil ich dachte so, krass, okay, jetzt geht's los. Cool. Und cool, ich will irgendwie meinem Körper dabei helfen, dass er das alleine kann und dass ich auch gar nicht irgendwie nochmal sozusagen eingeleitet werden muss. Ich bin gerannt. Und irgendwann, es war dann Nachmittag, und dann wurde ich nochmal untersucht und ich war bei 6 bis 7 Zentimetern und wow, relativ schmerzfrei, muss wow ich sagen. Also ich habe die Venen schon gespürt. Also es war im Prinzip so ein bisschen schlimmerer und weiter oben sitzender Periodenschmerz. Aber es war total verkraftbar für mich. Und ich dachte so, ja geil, vielleicht brauchst du ja auch gar keine PDA. Nice.
Ja.
Ich habe mir das halt offen gelassen vorher, ob ich eine PDA bekomme oder nicht, weil ich dachte so, hey, am Ende weißt du halt nicht, wie du drauf reagierst. Und also ich habe das jetzt nicht so streng verfolgt, als ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall eine rein natürliche Geburt, so ohne Hilfsmittel und ohne alles. Ich habe mir das einfach offen gelassen und dachte zu dem Zeitpunkt so, ja, okay, die Schmerzen sind irgendwie mega erträglich. Vielleicht schaffst du das ja ohne PDA.
War dann nicht so.
Ja.
Spoiler war dann nicht so. Aber das ist ja nicht schlimm. So, das ist ja gar nicht schlimm. Ich hatte auch eine PDA. Du sprichst jetzt noch ein Thema an, Muttermund. Das ist was ich völlig vergessen hatte, irgendwie zu erzählen. Der Kontext ist ja, glaube ich, für viele auch immer so ganz interessant. Als wir das erste Mal im Kreißsaal waren, kurz nachdem meine Blase offen war, da war mein Muttermund bei 0. Und da war sogar noch ein bisschen Gebärmutterhals übrig.
Shit.
Also es war halt so, da war noch gar nichts los. Und ich bin dann nach Hause und habe dann in der Badewanne halt so richtig gearbeitet und richtig geackert. Und dann, als wir wieder im Kreißsaal waren, 4-5 Stunden später, war ich bei 4 Zentimeter. Und die Hebamme hat halt nur so die Hände geklatscht und mich angeguckt und meinte, ey, super, Sophia, das hast du super gemacht. Du hast dich auf 4 Zentimeter vorgearbeitet. Das ist mega, mega gut. Und sie war so richtig glücklich. Und ich dachte nur so, was? Erst 4 Zentimeter?
Scheiße. 10 müssen, ne?
Ja, genau. 10 Zentimeter Muttermund und dann passt das Köpfchen durch. Ja, und das war halt die Kacke. Und ich habe die Wehen auch echt nur im unteren Rücken gespürt, weil mein Baby nicht so ganz optimal dann im Becken lag, glaube ich. Und dann habe ich, als ich dann da im Kreißsaal war mit 4 Zentimetern, irgendwann habe ich richtig Probleme bekommen, weil ich habe Angst vor der nächsten Wehe entwickelt. Und wenn man in diesen Angst-Schmerz-Kreislauf reinkommt, das ist gar nicht gut. Wenn man eine 1-zu-1-Betreuung hat und einen tollen Kreißsaal und eine Hebamme, die so richtig dabei ist und einen Mann, der einem den Rücken massiert oder ein Duftöl unter die Nase hält und keine Ahnung was, dann kann man da auch aus diesem Zirkel so rauskommen, aus diesem Angst-Schmerz-Zirkel oder aus dieser Angst-Schmerz-Spirale. Ich habe das nicht geschafft, weil wir hatten keine 1-zu-1-Betreuung, weil Kreißsaal komplett überlastet. Die Hebamme war nicht ununterbrochen bei uns im Zimmer und nicht immer bei mir. Hm. Ich lag da auf so einer komischen Pritsche in so einem komischen Büro-Lagerraum, kein Scherz, weil wir keinen Kreißsaal hatten. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war mir das alles ziemlich scheißegal, weil ich dachte mir so, okay, hier bin ich sicher und hier geht's mir gut. Also ich habe mich sicher und gut gefühlt, die ganze Geburt über. Und gut aufgehoben und gut betreut. Aber rückblickend denke ich mir, war das schon echt ganz schön prekär, dass wir bis kurz vor der Geburt einfach in diesem komischen Abstellkammer waren und ich da auf dem Rücken auf dieser Pritsche lag. Was mir halt geholfen hätte, wäre jemand, der mich animiert. Komm, Sophia, wir gehen ein paar Schritte. Komm, ich halte dich irgendwie vorne fest, beug dich mal vorne über, geh mal in die Hocke. Willst du in die Badewanne? Ich glaube, mir hätte die Badewanne so viel gebracht, ne? Zu Hause hat mir das auch so viel gebracht. Genau, ich habe dann halt diese Angst-Schmerz-Spirale bekommen, habe nur auf den Knopf gedrückt, die Hebamme steckt ihren Kopf rein, ich schreie nur so zu ihr, ich habe nicht geschrien, aber ich sag nur so zu ihr, ich will eine PDA jetzt. Und sie nur so, okay. Und kurz darauf, Gott sei Dank war der Anästhesist irgendwie gerade auch auf der Station. Ich hatte auch vorher, vor der Geburt im Krankenhaus, die ganzen Papiere dafür ausgefüllt. Empfehle ich jedem. Keiner möchte ein Anästhesie-Aufklärungsgespräch unter der Geburt machen. Und dann kam der Anästhesist rein, wirklich für mich wie so ein Gott in Weiß, ist er reingeschwebt mit seinem Gefolge, hat mir eine übertrieben geile PDA gelegt. Und dann habe ich mich sehr plötzlich wieder wie ich selbst gefühlt, konnte mich unterhalten und war gut gelaunt und war ein paar Stunden später auf 8 Zentimeter. Das ging sowas von ruckzuck, Alter. Weil ich mich entspannt mega habe, gut, weißt du, weil ich aus diesem ja Krampf rausgekommen bin.
Ich bin dann wirklich in die Badewanne gestiegen für eine Stunde oder so. Und das war echt wie eine kleine Wehenpause, weil irgendwann wurde es dann halt doch merklich schmerzhafter. Und dann bin ich eine Stunde in die Badewanne und die Wehen waren immer noch da, aber sehr viel weniger intensiv und mit längeren Abständen dazwischen. Das war echt wie so eine kleine, ganz natürliche Pause für mich. Und dann bin ich da raus und dann wurde es richtig heftig. So, das ist auch dann eine Phase gewesen, die mir noch richtig lange nachhing. Also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, egal was ich sage, es trifft es überhaupt nicht, wie intensiv und wie unfassbar fragil ich in dem Moment war. Das war einfach, das waren so 2 Stunden, die richtig, richtig schlimm waren. Wenn mich da jemand fragen würde, wie hat sich eine Wehe angefühlt, würde ich sagen, es sind 2 Gefühle gleichzeitig. Einmal fühlt es sich so an, als würde jemand einen Gürtel um deinen Bauch schnallen und mit aller Kraft zuziehen. Und gleichzeitig, als würde jemand von innen versuchen, deinen Körper in 2 Teile zu zerreißen. Wenn man jetzt seinen Blick sehen könnte. Das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich war komplett am Ende. Ich saß in den Wehenpausen, saß ich auf so einem Petsyball auch. Aber ich musste, wenn die Wehe kam, das habe ich immer schon viel, viel früher gemerkt, als das CTG das angezeigt hatte. Aber für die Wehe musste ich dann aufstehen. Ich musste das im Stehen irgendwie verarbeiten. Und ich wurde dann auch immer lauter. Ich habe im Geburtsvorbereitungskurs, wenn die Hebamme meinte, komm, wir üben jetzt das Wehenvertönen, dachte ich so, nee, ich fange jetzt nicht hier an rumzuschreien. Aber während du eine richtige, echte Wehe hast, also ich konnte dann gar nicht anders. So der Druck und der Schmerz, da musste einfach irgendwo hin. Dann stand ich da und ich war so am Boden wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich glaube, mein Mann war da auch in dem Moment so ein bisschen so total konsterniert von dieser Situation. Aber rückblickend muss ich sagen, Props gehen raus, weil er war wirklich, wirklich, und das meine ich ganz unironisch, perfekt in der Situation. Es war wirklich die allerschlimmste Phase für mich während der Geburt. Und so, wir haben darüber zwar mal gesprochen, aber am Ende weißt du ja nicht, wie reagierst du auf Schmerzen. Es gibt ja auch wirklich Frauen, die dann anfangen, ihre Männer zu beleidigen oder so, weil das dann irgendwie deren Druckknopf sozusagen ist. Und bei mir war das gar nicht, ich bin einfach nur so in mir zusammengesackt. Ich war so ein Häufchen Elend, das einfach nur noch auch in diese Angstspirale, in diese Angst-Schmerz-Spirale reingekommen ist. Und er hat mir in den Wehenpausen den Kopf und den Rücken massiert, was auch das Einzige war, was irgendwie geholfen hat. Und immer wenn eine Wehe vorbei war, hat er mich angeguckt, also so mein Gesicht in die Hände genommen und mich angeguckt und gesagt, das war jetzt eine Wehe, die nie wiederkommt. So eine Wehe, die du jetzt geschafft hast. Und das hat total den Druck rausgenommen, weil du kannst, egal ob du ein Arzt bist, ob du der Ehemann bist, ob du eine Hebamme bist, du kannst ja keiner Frau sagen, noch so und so lange, weil es weiß halt keiner. Und das hat total den Druck rausgenommen, weil es sich dann für mich so angefühlt hat, als hätte ich so ein Stückchen mehr geschafft, ein Stückchen mehr zum Ziel. Und das hat total geholfen, halt jede Wehe so als Mini-Ziel zu sehen, das ich dann erreicht hatte. Das ging 2 Stunden lang so. So, ich war wirklich, ganz ehrlich, ich könnte auch schon wieder halb anfangen zu heulen, weil das wirklich, wirklich schlimm war.
Ich glaube, das ist der Moment, wo deine Geburt wirklich traumatisch geworden ist, ne?
Ja. Und dann kam die Hebamme irgendwann rein und ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, okay, du hast gerade die Schmerzen deines Lebens, aber du weißt, wofür du es tust. Du weißt, dein Muttermund hat sich bestimmt weiter geöffnet, dein Baby ist bald da. Zu dem Zeitpunkt war es irgendwie kurz vor Mitternacht, Donnerstagnacht. Und dann kam die Hebamme, hat mich untersucht und guckt mich an und sagt so, dein Muttermund hat sich keinen Millimeter bewegt. Und ich dachte so, willst du mich verarschen?
Oh fuck, da verlässt dann doch jeder Mut, oder? Jede Motivation.
Ja, mein Mann meinte dann irgendwann später zu mir, dass das der Moment war, wo er gesehen hat, dass ich zusammengebrochen bin. So, da konnte ich nicht mehr.
Wie kann sie sowas auch sagen? Das ist doch auch so richtig unpädagogisch, ey, oder?
So hat sie es nicht gesagt. Okay. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihre Wortwahl war. Ganz kurz, die Hebammen in dem Krankenhaus, in dem wir waren. Also wir hatten, ich glaube, insgesamt 3 Hebammen, weil ja die Schichten immer gewechselt sind. Ich war ja insgesamt dann, also 2 Tage ging ja die
Geburt. Ich hatte nur eine und das hat mir auch den Arsch gerettet am Ende. Aber ja, erzähl mal weiter.
Ich hatte so 3 Hebammen oder so und alle durchweg waren richtig geil. Also die haben so einen krassen Job einfach gemacht. Alle durchweg.
Hebammen
also
sind so krasse
mein Respekt.
Menschen, oder?
Hebammen, Alter,
wir
scheißen einfach Engel auf Erden.
Wir lieben euch.
Ich schwöre dir. Und dann meinte sie, okay, ich würde dir jetzt empfehlen, eine PDA legen zu lassen, weil es sein kann, dass du dich in den Wehenpausen nicht so entspannen kannst, dass sich dein Mutter, weil dein Körper braucht die Entspannung, damit der Muttermund wieder aufgeht. Weil in der Wehe krampft dein Körper zusammen und viel wichtiger sind dann quasi die Wehenpausen, wo dein Körper entspannt und sich der Muttermund öffnen kann. Und diese Pausen hatte ich dann quasi nicht. Und dann kam irgendwann der Anästhesist mit seiner Assistentin rein und ich hatte auch diesen Fragebogen vorher schon ausgefüllt. Ja. Plus wurde der verbusselt. Das heißt, ich hatte da die übelsten Schmerzen und musste erstmal 3 Seiten Fragebogen beantworten und mein Mann so, ja, wann war nochmal deine Blinddarm-OP? 2010, oder?
Digga, und ich dachte so, da kommt man nicht drauf, einfach irgendwas sagen.
Und dann, mir wurde immer vorher gesagt, von allen, die ich vorher so gefragt hatte, so, ja, PDA legen tut nicht weh. Du, das merkst du gar nicht. Mhm. Und darauf war ich eingestellt. War nicht so bei mir. Oh, also bei mir hat sich das so angefühlt, als hättest du mir so einen Elektroschock ins Rückenmark gegeben. Oh mein Gott. Und ich bin so zusammengezuckt und habe so meinen Rücken durchgestreckt.
Mm, okay.
Und das sollst du eigentlich nicht machen. Du sollst ja, wenn eine PDA gelegt wird, deinen Rücken krumm machen, damit der richtig fühlen und treffen kann und so. Und es hat so 2, 3 Anläufe gebraucht. Und seine Assistentin, die hat in so einem, die hat auch nur irgendwie gebrochen Deutsch gesprochen und hat in so einem Befehlstonfall so gesagt, mach den Rücken krumm, mach Rücken krumm. Und ich schwöre bei Gott, ne, hätte ich in dem Moment die Kraft gehabt, ich hätte der die Nase gebrochen, weil ich dachte so, ich sterbe hier vor Schmerzen, ungelogen. Mein Puls und mein Herzschlag sind durch die Decke gegangen. Wenn dann jemand so mit dir redet und halt nicht einfühlsam ist, so, du drehst einfach komplett durch. Also diese Phase ist auch sehr so blurry in meiner Erinnerung. Mhm. Ich weiß dann irgendwie nur noch, dass, also ich saß dann auf diesem riesigen Bett im Kreissaal. Die Hebamme und mein Mann hockten so vor mir und haben so ganz sanft auf mich eingeredet, so, du machst es super und es ist ganz, ganz, ich kann anfangen zu heulen, Alter. Oh. Du machst es ganz, ganz toll und ich habe geheult wie ein kleines Kind. So auch, da ist jeder Damm ist gebrochen. Meine Nase war so zu, als hättest du da Beton reingekippt.
Von Schmerz oder Angst oder Frustration oder was genau?
Vom Weinen auch einfach, glaube ich. So wie deine Nase halt schnickt,
wenn du anfängst zu weinen. Warum hast du geweint so dolle?
Ach so. Ja. Vor Schmerz einfach. Einfach vor Schmerz. Ja. Vor Schmerz und Verzweiflung. Und ich habe auch kein Ende gesehen.
Das ist wie Folter, ne?
Ja, es ist komplett Folter.
Ich hatte
Folter.
Diesen Moment auch vor der PDA, dass halt ich konnte einfach nicht mehr. Also ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wollte von dieser Liege an die Decke springen, so. Ja, es ist brutal, ey. Scheiße, wir machen jetzt allen Hörerinnen übelste Angst, die noch keine Geburt hatten. Aber ey, das ist die Realität. Dafür gibt es ja Gott sei Dank PDA und Lachgas und keine Ahnung was. So Medikamente sind einfach geil.
Weil als die PDA dann saß, Game Changer. Ey.
Ja, I know.
Es hat dann eine Weile gedauert, bis es auf beiden Seiten so angekommen ist. Dann konnte ich konnte was essen. Du hattest mir ja empfohlen, diese Fruchtquetschis mitzunehmen. Ehrentipp einfach.
Und ich meinte so, nimm richtig viel, weil dein Mann, der wird auch Hunger haben.
Wenn ihr eine Geburt noch vor euch habt, diese Fruchtquetschteile, die sind einfach so geil, weil du hast dann was im Magen, aber du musst nicht kauen und es ist nicht anstrengend für deinen Körper, das aufzunehmen.
Du kannst es so rausnuckeln, weißt du, du kannst es richtig rauslutschen.
Beste. Richtiger Ehrentipp.
Gerne.
Genau, hab davon ein paar gegessen. Ich glaube sogar auch eine Packung Chips oder so.
Oh Gott, das hätte ich niemals runtergekriegt unter der Geburt. Never. Oh, die Vorstellung, unter der Geburt Chips zu essen. Boah, nee, Mann.
Doch. Ich konnte sogar irgendwie eine halbe Stunde schlafen. Ich habe sogar ein bisschen genappt, muss ich sagen. Also ich habe es auch gebraucht.
Ja, ich habe auch so
gedöst. Ich war am Ende.
Ich war so im Dämmerschlafen. Genau. Die Hebamme meinte dann so, weil die Hebamme und mein Mann haben sich dann die ganze Zeit so angeregt unterhalten. Und sie hat dann gesehen, wie ich so ein bisschen müde werde. Und dann meinte sie so, ja, sie muss mal jetzt ein bisschen schlummern hier. Die war eh die geilste. Boah, die war so geil. Maria hieß sie. Die war so gut.
Grüße gehen raus.
Mein Mann hat übrigens, der hat unter der ganzen Geburt, hat er nichts gemacht, außer ganz zum Schluss. Also in dem Moment, wo halt dann das Baby geboren wurde, so Sekunden davor, wäre er nicht gewesen, hätte ich das nicht geschafft. Das erzähle ich gleich nochmal. Ich wollte noch kurz sagen, wie die Wehen sich für mich angefühlt haben, weil es war komplett anders als bei dir. Du hast gesagt, ein Gürtel um Bauch und als würde dich jemand von innen in 2 teilen. Sehr schön.
Oder?
Ich habe mich längs in 2 oder horizontal in 2 geteilt?
Längs.
Ja, bei mir nämlich horizontal, siehst du? Ich habe es nämlich nur im Rücken gespürt, im unteren Rücken hinten. Ja, als würde mein Rücken da quasi horizontal einmal durchbrechen. Oh Mann, ich hoffe wirklich, dass wir alle Zuhörerinnen nicht entmutigen. Die Folge, die nimmt gerade so eine Richtung an, die, glaube ich, gar nicht so gewollt war. Aber
so eine Mittelalter-Folter-Folge ist das
ja
hier.
Nee, ich muss aber sagen, rückblickend, die Geburt war das allerschönste und beste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Und obwohl ich starke Schmerzen hatte, würde ich die Geburt als durchweg, also von vorne bis hinten durchweg, eine extrem positive und die beste Erfahrung in meinem Leben bewerten, weil ich zu keinem Zeitpunkt Angst hatte. Also ja, ich hatte da eine ganz kurze Zeit Angst vor der nächsten Wehe, aber ich habe nicht wie du da 2 Stunden gelitten und halt so völlige bodenlose Verzweiflung erlebt, weil ich halt super schnell dann gesagt habe, so jetzt brauche ich die PDA. Mhm. Wo mein Mann dann noch die Hebamme gefragt hat, sicher? Braucht die jetzt wirklich die PDA? Das ist doch, die ist doch erst seit 9 Stunden dabei. Wo die Hebamme so völlig kommentarlos ist, also die ist gar nicht darauf eingegangen, hat sich nur um mich gekümmert.
Ja, gut.
Das ist auch der Klassiker, ne? So Frau fragt nach PDA und er dann so, wirklich? Braucht die jetzt wirklich? So, Digga, hast du eigentlich mal geguckt?
Also soll der mal 9 Stunden durch Wehen gehen? So,
voll,
was ist los?
Es sind doch erst noch so. Also durchweg positive Erfahrung. Bei der PDA ist so ein bisschen das Ding, die hat dann zum Schluss meine Geburt leider ein bisschen verlangsamt, weil ich mir zu viel Stoff reingedrückt habe. Man kann die ja selbst dosieren, man hat ja so einen Drücker an der Hand und da ist so ein Gerät, das ist programmiert und du kannst dann immer so nach einer halben Stunde ungefähr, kannst dir dann die nächste Dosis reindrücken. Ich habe mir dann zum Schluss halt eine Dosis zu viel reingedrückt, weil ich einfach halt ja Angst hatte, dass es irgendwie wieder so doll wehtun wird, was dazu führte, dass in der Phase, wo dann die Presswehen eingesetzt sind, ich nicht genug gespürt habe. Ich habe dann irgendwann zum Schluss, waren wir dann auch endlich mal in einem richtigen Kreißsaal, habe dann keine Presswehen gespürt. Und ich lag dann halt die ganze Zeit da und war halt auch mittlerweile super müde, weil mittlerweile schon ja 12-13 Stunden unter der Geburt. Und die Hebamme hat mich dann immer gefragt, so, ja, du spürst keine Presswehen, hast du keinen Pressdrang irgendwie? Mal schauen. Aber sie hat mir Zeit gegeben, wo ich sehr dankbar für bin. Also sie saß teilweise wirklich nur neben mir auf dem Bett, hat so mein Bein gestreichelt und aus dem Fenster geguckt. Ich habe so ein bisschen gedöst. Und sie hat so eine Ruhe, so eine weise, sanfte Ruhe ausgestrahlt. Sie war auch ein bisschen älter, also schon so kurz vor der Rente. Und sie hat mir wirklich die Zeit gegeben. Aber irgendwann habe ich dann auch ein wehenförderndes Mittel bekommen und trotzdem noch keine Presswehen gespürt. Also ich habe unter der gesamten Geburt nicht ein einziges Mal Pressdrang gehabt. Ich lag dann irgendwann da und dann war auch schon die Ärztin da. Und wenn die Ärztin halt mit im Raum ist, dann heißt es dauert jetzt nicht mehr lange, bis das Kind geboren wird oder geboren werden soll. Und da war so ein Moment, wo die Herztöne ein bisschen abgerutscht sind vom Kind. Das ist nicht unüblich, weil wenn das Kind da im Geburtskanal übertrieben eingequetscht ist, dann ist es normal, dass der Druck und der Stress so ein bisschen zunehmen. Aber die Hebamme und die Ärztin haben sich so einen Blick zugeworfen und dann hieß es, ja, ich hole einfach schon mal die Glocke. Und
das hast du mir damals erzählt, gar nicht erzählt.
Habe ich nicht erzählt?
Nee, hast du nicht erzählt.
Oh krass, okay. Also die meinte dann so, ja, ich hole schon mal die Glocke und kam dann mit so einem Wagen angedackelt mit so einer Glocke. Und ich muss sagen, ich war echt ganz schön im Delirium. Also ich war halt seit keine Ahnung wie viele Stunden wach, 2 Tage, 12, 13, 14 Stunden unter starken Wehen. Ich habe ja das alles gar nicht so richtig bewusst mitgekriegt, wie durch so eine Glocke oder durch so eine Wolke irgendwie.
Und das Gefühl kenne ich.
Und da ist dann mein Mann gewesen, der mich wachgerüttelt hat, aber nicht nur irgendwie, sondern wirklich übertrieben. Also die Hebamme hat versucht, mich anzufeuern und mit mir irgendwie zu atmen und zu drücken, weil auch ohne Pressdrang musste ich irgendwie schieben, irgendwie was machen. Mein Körper musste irgendwie mitarbeiten, damit was passiert. Und sie hat das so versucht anzuleiten. Und irgendwann hat mein Mann einfach das Ruder übernommen und hat mich dermaßen, also wie so ein Coach am Spielfeldrand, angebrüllt und nur so, komm, los, drücken und. Und hat mich da angeleitet. Und die Hebamme hat es dann auch so völlig losgelassen und ihn da einfach so machen lassen. Und dann habe ich es echt geschafft, ohne irgendwelche Presswehen zu verspüren, einfach aus dem Nichts das Kind rauszudrücken. Erst den Kopf. Und das habe ich dann auch gespürt tatsächlich. Also ich habe gespürt, wie sich halt meine Vagina unten extrem geweitet hat. Es war ein unglaublich geiles Gefühl irgendwie. Es war richtig krass. Sorry, wenn ich das so
interessante
sage.
Formulierung, Sophia.
Nicht im sexuellen Sinne. Das war so eine, es war eine transzendente, übernatürliche Erfahrung. War es einfach. Hallo, okay. Jesu Sophia. Und dann war der Kopf draußen. Und dann hat die Hebamme mich angebrüllt, ich soll nochmal genau das Gleiche machen, habe ich. Und dann flutschte der Körper raus. Und dann wurde mir mein Baby auf die Brust gelegt. Und ohne meinen Mann hätte ich diese letzten paar Minuten nicht geschafft, weil der hat mich richtig wachgerüttelt. Ich habe dann gecheckt, okay, fuck, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt richtig Gas geben, weil ansonsten wird das Kind mit der Glocke geholt. Und das hat mich, glaube ich, so krass motiviert, da richtig Vollgas zu geben. Das war heftig, Leute. Das war richtig wild, wirklich.
Ich glaube, sowas hätte ich gar nicht gekonnt, weil ich bin auch jemand, ich mag das überhaupt nicht, wenn mich jemand beim Sport anfeuern möchte. Also ich kann das nicht haben, weil entweder mache ich was, weil ich es selber will, weil da meine eigene intrinsische Motivation dahinter steckt, oder ich lasse es sein. So, ich bin dann sehr, sehr sturer Kopf. So, entweder ich will es oder ich will es nicht. So, Punkt. Da gibt es nichts dazwischen.
Ja, ich glaube, wir waren in dem Moment so eins, weißt du? Also wir waren nicht zwei getrennte Personen, sondern in dem Moment waren wir eins. Ja. Also ja, ich brauchte einfach diese... Ich brauchte diesen Arschtritt einfach in dem Moment.
Ja, voll gut. Also bei mir hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Ich brauche dann eher jemanden, der mich emotional auffängt und mir so eine emotionale Basis gibt, aufgrund der ich dann weitermachen kann. Und das hat mein Mann ja da gemacht in dieser.
Das ist auch mega schön, was er gesagt hat. So, diese Wehe kommt nicht wieder. Das ist ein total schöner Spruch. Das hätte ich auch gerne gehört, muss ich sagen.
Das war, wir haben da auch so in der Formulierung vorhin nicht drüber gesprochen, das kam einfach so aus ihm raus, weil er, glaube ich, auch sonst nicht wusste, krass, was er sagen sollte, aber es war einfach wirklich, das besser hätte es nicht sein können. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft, hätte ich das niemals überlebt. Also ich habe auch von anderen Frauen gehört, wegen der Corona-Pandemie, dass die Ehemänner erst dazukommen dürfen, wenn die Pressphase angekommen ist.
Finde ich furchtbar.
Das wäre dann... Oder das wäre bei mir halt nach dieser schlimmen Phase gewesen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das ohne ihn gemacht. Also weiß ich einfach nicht. So, und ich war einfach unfassbar froh, dass er da war und das alles so mit mir gestemmt hat. Ich glaube, ja, ohne ihn hätte ich es einfach nicht, ich kann es auch noch dreimal sagen, aber ich hätte es einfach ohne ihn wirklich nicht geschafft.
Wie war denn bei dir dann diese die Austrittsphase, die ich gerade beschrieben habe? Also wirklich die letzten Minuten. Was ist dann da noch passiert?
Naja, also es war dann so, dass ich die PDA hatte, die ja super bei mir auch gewirkt hat. Ich war unfassbar dankbar und meine Nase ging auf, ich konnte wieder richtig atmen, ich konnte was essen, ich konnte was trinken. Das war einfach super heilsam. Ich habe dann auch wehenförderndes Mittel bekommen, damit das nicht alles abflacht und die Geburt unnötig in die Länge gezogen wird. Dann wurde ich irgendwann untersucht und dann hieß es plötzlich, Muttermund vollständig eröffnet. Wir gucken uns an. Übelst vorfreudig, dass es jetzt nicht mehr lange dauern kann. Und dann werde ich nochmal untersucht. Und die Hebamme sagt so, ja, aber das Baby liegt nicht richtig im Becken. Und wir dachten so, im Ernst? Wirklich jetzt? Also war einfach so eine richtige Achterbahnfahrt die ganze Zeit. Und dann musste ich so ein paar Tonübungen irgendwie machen, um so auf natürliche Art und Weise zu versuchen, das Baby in die richtige Position
auch gelagert
zu bringen.
Ich wurde auch gelagert mit so Beinen, oder gibt es Vorrichtungen im Bett, so mit Bein hoch und so. Ich wurde auch gelagert,
ja, genau.
Tatsächlich. Jetzt erinnere ich mich, wenn man vergisst so viel.
Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon seit mehreren Jahren immer mal wieder Probleme mit einer Beckenfehlstellung. Also solltet ihr dafür auch anfällig sein, würde ich euch empfehlen, vorher mal zum Chiropraktiker oder so zu gehen. Das hat mir meine Hebamme auch empfohlen, oder zum Physiotherapeuten. Einfach um zu gucken, ob alles richtig ist. In der zweiten Schwangerschaft würde ich das auf jeden Fall machen. Genau, und das Problem war dann auch, dass auch ihre Herztöne abgefallen sind. Und die Hebamme irgendwann meinte, es ist jetzt nicht dramatisch, aber es gefällt mir nicht. Und dann war auch eine Sauglocke war auch im Spiel und ich musste mich dann, ich habe die Presswehen gespürt, einfach dieser extreme Druck nach unten, und ich kann das gar nicht mehr beschreiben, was genau der Unterschied war, aber einfach so, ja, so ein Druck nach unten, und ich habe richtig gespürt, wie sich das Baby ihren Weg durch meinen Körper gebahnt hat. Zwischendurch hat die Ärztin, die dann irgendwann auch da war, auch gesagt, ich soll mal die Presswehe nur veratmen und nicht aktiv mitpressen. Und ich habe trotzdem gespürt, wie das Baby trotzdem weiter runtergerutscht ist und sich so, ja, durch meinen Körper sich so durchgebahnt hat.
Krass.
Und ich bin da rückblickend auch so richtig demütig vor der, das ist jetzt auch ein bisschen esoterisch, aber ich meine das eigentlich nicht so, vor der Natur und der Biologie, im Lauf der Dinge einfach geworden,
das
weil das Baby kommt, ob du willst oder nicht. So das Leben bahnt sich seinen Weg, egal was du tust oder ob du versuchst, es zu verhindern. Und musste mich dann immer so hin und her drehen, mal Presswehen veratmen. Dann gab es irgendwie eine Phase, wo ich, dann war sie irgendwann so tief, dass das CTG auch ihren Herzschlag nicht mehr gefunden hat. Nicht, weil er nicht da war, sondern weil das Baby einfach sehr tief saß. Und da habe ich richtig Angst gekriegt, wenn ich dieses Piepen gehört habe vom CTG, dass der Herzschlag weg ist. Und da gab es dann auch irgendwie eine Phase, wo mir die Hebammen und Ärzte nicht gesagt haben, wie ernst die Lage gerade wirklich ist. Also ich glaube, vielleicht aus so einem Schutzmechanismus heraus oder so. Ich habe dann gefragt, so, was ist los? Und dann war die Antwort immer, ja, du machst es super, du machst es ganz toll gerade. Und ich dachte irgendwann, das interessiert mich ein Scheißdreck, wie ich das gerade mache. Ja. Ich will wissen, wie es meinem Baby geht. Und es hat mir aber irgendwie keiner gesagt. Und ich habe die ganze Zeit gespürt, dass mein Mann da ist, auch wenn er natürlich nicht derjenige ist, der die Schmerzen ertragen muss. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir sind hier gerade zusammen in diesem Erlebnis. Und in dem Moment nicht mehr, weil er selber, glaube ich, auch so erschrocken war von der Situation, dass wir nur noch darauf fokussiert waren, wir sind jetzt kurz vorm Ziel, jetzt lass nichts mehr schief gehen und jetzt bitte lass sie einfach nur noch gesund da sein.
Gib mir das
und,
Baby.
Dann wurde halt auch eine Saugglocke diskutiert, aber ich habe da ein paar Mal gepresst und dann war sie irgendwie total schnell, war sie dann da und dann lag sie irgendwann
plötzlich lag sie
mitten
da.
In der Nacht. Ja, in der Nacht auf Freitag lag sie dann auf meinem Bauch.
Wie schön. Dieses, was du beschreibst, dass du richtig gespürt hast, wie sie sich durch den Geburtskanal bewegt hat, da bin ich ein bisschen neidisch. Also das klingt nach einer unglaublich krassen Erfahrung auch. Ich habe das nämlich gar nicht gespürt, weil die PDA da einfach zu krass noch gewirkt hat. Also in der Phase war ich untenrum echt ganz schön taub, leider.
Also ich habe auch immer fleißig gedrückt beim PDA-Knopf. Ich habe auch keine Dosis ausgelassen. Es kommt ja also jede Stunde automatisch und alle halbe Stunde kannst du nochmal extra dosieren. Ich habe auch fleißig gedrückt. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, ich habe das einfach total gespürt. Und das war echt so, da war ich auch ganz bei mir. Da habe ich richtig gemerkt, wie sie einfach da irgendwie ein Teil von mir war, aber dabei war, sich zu lösen. Das war ganz, ganz, ganz magisch. Und als sie dann da war, als sie auf meinem Bauch lag, da war das auch, ich war dann irgendwie überrascht. Das ist eigentlich absurd,
oh,
weil du
ein Baby,
weil du bist schwanger,
Mensch.
Du bist so verrückt.
Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet.
Nein, diese Situation hat mich einfach so überwältigt. Und sie war so intensiv und hatte so viele Höhen und Tiefen, dass ich einfach so gedacht habe, so, boah, dass das jetzt passiert ist, ist einfach, hä? Verstehe ich nicht.
Bei mir war es auch extrem magisch. Und für mich war dieser Moment, wo dann mein Kind mir auf die Brust gelegt wurde, das ist so ein ganz, ganz warmer, glitschiger Körper. Hm. Das allerschönste Gefühl auf der ganzen Welt, was ich je erlebt habe. Und in dem Moment war ich richtig bei mir. Also das war in dem Moment, als hätte ich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet oder als wäre ich halt nur für diesen Moment hier irgendwie. Also ganz komisch. Das war so im Hier und Jetzt genau richtig. So, das war, ist schon bald wieder ein Jahr her. Ich werde so sentimental in letzter Zeit. Ja, es war schön. Das möchte man 100 Mal erleben, genau das.
Wie war denn dann da so deine Zeit danach? Also dann war das Baby da, was ist dann passiert? Wie dann war dann eure Vorgehensweise?
Genau, und der lag dann bei mir auf der Brust und war in Handtücher eingewickelt. Und in der Zeit, wo man dann mit dem Baby das erste Bonding macht und da nackig rumkuschelt, wird man ja versorgt untenrum. Erst wird noch die Plazenta geboren. Die Geburt ist ja erst abgeschlossen, wenn die Plazenta auch geboren wurde. Meistens ruft einem die Hebamme dann nochmal zu, Sophia, kannst du nochmal einmal so ein bisschen drücken? Zieht so ein bisschen an der Nabelschnur und dann flutscht die meistens raus. Genau, dann wird man versorgt, dann kommt eine nette Ärztin, dann wird Licht angemacht und dann wird man, wenn man Verletzungen hatte, also man wird erstmal einmal untersucht. Die Ärztin erklärt einem, was man für Verletzungen hat. Bei mir waren das leichter Schamlippenriss, glaube ich, leichte Schürfungen, also nichts Dramatisches. Und genau, dann wurde ich auch ein bisschen genäht mit einer kleinen Betäubungsspritze. Aber von all dem habe ich nichts mitbekommen. Es hat mich auch gar nicht interessiert, Gott sei Dank, weil ja, mich hat nur mein Baby interessiert, was da auf meiner Brust lag. Mein Mann und ich haben den Kleinen dann bewundert. Und der hat mich ganz wach angeguckt mit ganz großen, dunklen Knopfaugen. Und irgendwann hat er angefangen zu suchen. Die Babys sind ja mit so krassen Reflexen ausgestattet. Die kommen auf die Welt und können theoretisch vom Bauch nach oben an die Brust krabbeln und dann auch theoretisch von alleine andocken. Man hilft ihnen natürlich dabei. Ja, ich habe das dann gesehen, wie der gesucht hat und habe der Hebamme Bescheid gesagt und hat sie ihn angelegt an die Brust und dann hat er auch schon richtig gut dran genuckelt. Dann findet ja die U1 statt, glaube ich, im Kreißsaal. Das Baby wird dann untersucht, irgendwie, ob alle Finger und alle Zehen da sind, gewogen, gemessen und so weiter. Da hat mein Mann dann nebendran gestanden und Wache gehalten. Und dann wurden wir relativ schnell wieder aus dem Kreißsaal geschmissen, nach, ich glaube, 3-4 Stündchen. Wieder in die Abstellkammer, die wir schon kannten zu dem Zeitpunkt. Da haben wir uns ja schon wohl gefühlt, waren da schon eingerichtet. Dann wurden alle Papiere fertig gemacht und ich wurde entlassen und wir sind nach Hause gefahren tatsächlich. Also der Kleine kam um 16 Uhr und um 22 Uhr waren wir dann schon zu Hause auf dem Sofa. Mein Mann hat noch eine Pizza gemacht.
Also das ist eine ambulante Geburt.
Genau, ich hatte eine ambulante Geburt. Und mein Mann hat dann eine Tiefkühlpizza gemacht, die hatten wir Gott sei Dank noch. Und ja, die erste Nacht war komplett wild. Also in der ersten Nacht habe ich nicht geschlafen und das ist aber auch ganz normal. Und genau, dann geht ja das Wochenbett los und das würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal in einer Extra-Folge nochmal gesondert dann alles erzählen. Wie war das denn bei euch? Du hattest keine ambulante Geburt, so viel weiß ich.
Ich hatte keine ambulante Geburt. Das hatte ich auch vorher so entschieden, dass ich das nicht möchte, weil ich ja, wie bereits erwähnt, so eine ängstliche Schwangere war und ja auch keine Hebamme hatte zu dem Zeitpunkt noch. Dachte ich so, nee, ich will dann im Krankenhaus bleiben und ich will, dass da Ärzte und Krankenschwestern und Hebammen drauf gucken und ich will alle Hilfe haben, die ich kriegen kann. Und wir hatten natürlich auch Hoffnung, dass wir so ein Familienzimmer kriegen, wo dann auch der Vater mit ins Zimmer darf und dann checken quasi alle einmal in dieses Zimmer ein und dann musst du da auch da bleiben wegen Corona und hast du nicht gesehen. Als die Kleine dann da war, natürlich auch erstmal die Untersuchung. Und was danach passiert, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern, das ist so verschwommen, weil ich dann auch genäht wurde. Ich hatte auch leichte Geburtsverletzungen, aber auch nichts Dramatisches. Ich hatte auch keine Schmerzen danach oder so. Also wir lagen da schon ein paar Stunden. Um 3.30 Uhr wurde sie geboren. Und ich glaube, ins Zimmer verlegt wurde ich erst um 9 Uhr morgens oder so. Und da musste dann, spätestens da musste mein Mann nach Hause gehen. Und wir hatten eine Stunde Besuchsrecht pro Tag. Nur. So eine komplett
komische
Regel. Ich keine Ahnung, frage mich nicht. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es schon verstehen, weil du bist im Krankenhaus, da liegen Leute, die irgendwie ein geschwächtes Immunsystem haben, die krank sind und so. Und du willst das minimieren, verstehe ich auch. Aber aus meiner Perspektive als frische Mama und so eine Geburt hinter mir, die halt in Teilen wirklich auch traumatisch für mich war, war das ganz, ganz schlimm, dass mein Mann jetzt nach Hause gehen musste.
Hattest du ein Einzelzimmer?
Nee, ich hatte ein Zweierzimmer, okay. Aber erst in der letzten Nacht ist noch jemand anderes dazugekommen. Also ich hatte quasi ein Einzelzimmer, wenn man so will. Und genau, dann ich bin mit der Kleinen aufs Zimmer und ich weiß auch noch, dass ich meinem Mann dann geschrieben habe, okay, schlaf du dich aus, weil er durfte ja dann quasi am Nachmittag wieder für eine Stunde kommen. Ich habe mich überhaupt nicht getraut einzuschlafen. Ich hatte irgendwie den absurden Gedanken, dass sie irgendwie weg wäre, wenn ich wieder aufwache. Und deswegen, ich war hundemüde. Ich hatte 2 Tage Geburt hinter mir, aber irgendwie konnte ich auch nicht einschlafen. Und
ich habe auch mit Wache gehalten. Das ist super typisch.
Ja, ich hatte Probleme mit dem Stillen, aber das würde ich nochmal in einer Stillfolge gesondert erzählen.
Ja, oder Wochenbettfolge oder so. Das passt ja auch dann zum Wochenbett.
Ja, genau. Oder so. Und es war dann so, an einem Freitag ist sie ja gekommen und 2 Tage später wäre dann die U2 gewesen und nach der U2 wären wir entlassen worden. Aber weil dieses 2 Tage später ein Sonntag gewesen ist,
wir ahnen alle, was jetzt kommt.
Ja, wurde an diesem Tag einfach keine U2 gemacht, weil es ist Sonntag und wir sind in Deutschland und keine Ahnung. Vielleicht gibt's da auch irgendwie Krankenhaus, Personal, Prozesse, die ich nicht kenne.
Vor allem gibt es Personalmangel, glaube ich. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
Das sowieso. Vielleicht tue ich damit gerade auch Leuten irgendwie Unrecht. Aber für mich hieß das, du musst einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Eine Nacht länger im Krankenhaus. Und ich habe mich unfassbar alleine gefühlt. Ich war total vulnerabel in dieser, weil von jetzt auf gleich wird dein Leben komplett umgestellt. Du hast ja keine Elternprobezeit oder so, wo du dein Baby zwischendurch mal abgeben kannst oder dich mal kurz erholen kannst von dieser anstrengenden Geburt, sondern von jetzt auf gleich ist dein Leben komplett anders und du existierst für dieses Wesen. Und ich war einfach alleine und ich fand das echt nicht cool. Also ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt und habe diese eine Stunde, die ja dann am Tag da war, bis zur letzten Sekunde ausgekostet, habe dann teilweise auch in der Zeit gar nicht geschlafen, außer einmal, glaube ich, weil ich es einfach genießen wollte, dass wir jetzt alle zusammen sind. Und war dann einfach an dem Montag, als ich dann nach Hause gekommen bin mit der Kleinen, ich war so unfassbar erleichtert. Das heißt, wenn man mich fragen würde, was würde ich anders machen, rückblickend, ambulante Geburt. Definitiv ambulante Geburt. So schnell wie möglich, wenn denn möglich, weil alle gesund und munter und so weiter, nach Hause. Ins Vertraute, mit allen Familienmitgliedern. Ja, einfach ins Nest.
Bei dir war jetzt das Problem, dass du du vor der Geburt in deiner ganzen Schwangerschaft keine Hebamme hattest und du hattest keine Nachsorge-Hebamme safe. Die hast du ja erst dann vom Krankenhaus gestellt bekommen. Bei mir war es halt so, für mich war klar, sobald ich zu Hause bin, schreibe ich der Hebamme so, wir sind jetzt zu Hause, und dann kommt die ein paar Stunden später am nächsten Morgen und guckt, ob es dem Baby gut geht, ob es mir gut geht und so weiter. Das war für mich halt die Garantie, dass dann jeden Tag jemand kommt, der ansprechbar ist, der sich um mich kümmert. Ich wusste, ich muss mir keine Gedanken machen. Meine Hebamme, die kümmert sich, dass das Stillen funktioniert und so weiter. Und hatte halt auch diese, so eine Leichtigkeit, ne? Also für mich war klar, egal welches Problem kommt, egal, ich brauche mir keine Sorgen machen, so sie ist für mich da und kümmert sich. Das hattest du halt nicht, ne? Deswegen, du wolltest dann eher auf Nummer sicher gehen und im Krankenhaus bleiben. Ich glaube, die entlassen einen auch nicht, wenn man keine Nachsorgehebamme hat.
Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, weil ich dadurch, ich glaub, dass für mich eine ambulante jemanden. Geburt, dadurch, dass für mich eine ambulante Geburt in der Schwangerschaft noch vor der Geburt gar kein Thema war, habe ich auch gar nicht nachgefragt, unter welchen Prämissen ich quasi entlassen werden würde, vorher schon. Aber genau, das Krankenhaus hat mir dann eine Hebamme gestellt, wofür ich auch sehr, sehr dankbar war und bin, dass es einfach jemanden gab, der aufs Baby geguckt hat und auch noch versucht hat, das Stillen irgendwie hinzukriegen. Ja, aber ich war dann einfach sehr, sehr froh, als wir zu Hause waren, als es dann endlich soweit war.
Du hast jetzt schon gesagt, du würdest beim nächsten Mal eine ambulante Geburt in Erwägung ziehen. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was du anders machen würdest beim nächsten Mal?
Bei der Geburt selber nicht. Also ich würde tatsächlich versuchen, mir die Schwangerschaft ein bisschen entspannter zu gestalten, dass ich nicht so durchdrehe die ganze Zeit. Ich habe mir und meiner Familie das Leben, glaube ich, schwerer gemacht, als es sein müsste. Das war einfach unfassbar unnötig. Also ich habe auf jeden Fall irgendwie daraus gelernt, meinem Körper zu vertrauen, dass er das schon, auch dass die Natur so sich einfach ihren Weg bahnt. Und ansonsten würde ich, abgesehen von der ambulanten Geburt, nichts anders machen. Also ich würde auch immer wieder ins Krankenhaus gehen. Soweit geht dann meine Vorsicht doch, dass ich nicht sagen würde, ich will keine Hausgeburt. Ich würde auch nur in ein Hebammenhaus gehen, wenn ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe ist, damit ich weiß, im Fall des Falles ist schnell jemand da, der sich kümmern kann. Genau. Also das Einzige, was ich anders machen würde, wäre halt eine ambulante Geburt machen. Das heißt, so schnell wie möglich nach Hause.
Ich würde, also rückblickend, ich will jetzt gar nicht die Geburt, die ich hatte, rückblickend bewerten, weil da habe ich ja schon angesprochen, ich hätte mir zum Schluss nicht so viel von der PDA reindrücken können und so weiter. Am Ende weiß ich nicht, wie es dann gelaufen wäre so. Ich träume tatsächlich von einer Hausgeburt im Geburtspool mit ganz vielen Kerzen, mit schöner Musik, mit Duftöl. Das ist für mich tatsächlich eine absolute Traum- und Wunschvorstellung. Aber ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich so durchziehen würde, möchte und werde. Deswegen, also es ist einfach aktuell noch so ein Traum. Aber ich kann es mir auch vorstellen, immer wieder auch ambulant zu entbinden oder tatsächlich auch in so einem Geburtshaus mit einem Krankenhaus direkt daneben. Da kann man ja so eine häusliche Atmosphäre auch ganz gut schaffen. Aber ja, ich möchte tatsächlich auch so wenig Zeit wie möglich im Krankenhaus verbringen. Das ist damit bin ich ganz gut gelaufen so bisher. Würdest du denn deine Geburt rückblickend als total tolle Erfahrung oder als traumatische Erfahrung bewerten oder so ein bisschen zweischneidiges Schwert?
Beides auf jeden Fall. Also es ging halt so auf und ab und beides hat stattgefunden. Also es gab traumatische Teile, die mich wirklich bis ins Mark erschüttert haben. Diese 2 Stunden mit diesen unfassbaren, eigentlich unerträglichen Schmerzen hingen mir auch sehr lange nach, noch mindestens so 6-7 Wochen. Immer wenn ich daran zurückgedacht habe, bin ich so zusammengezuckt, so richtig körperlich. Also es hat wirklich, ist dieser Schmerz, hat sich so richtig tief für eine Weile in mir verankert und ich habe echt Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und trotzdem hat mir dieses Erlebnis meine Tochter geschenkt. Also es gab halt auch dann sehr, sehr, sehr schöne Teile. Ich würde es insgesamt, wenn ich es unter einen Hut stecken müsste, einfach als die intensivste Erfahrung beschreiben, die ich jemals hatte. Noch nie war ich so nah an Liebe, Schmerz, Leben, Angst vor dem Tod. Also viel mehr am Leben konnte ich gar nicht sein als während dieser Geburt. So würde ich es vielleicht zusammenfassen.
Ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. Diese Folge ist definitiv ein bisschen länger, aber ich glaube, wir haben uns auch bisher noch nie so krass geöffnet und über eine generell so intime Sache wie die Geburt gesprochen. Ich habe mega viel von dir erfahren, auch Rebecca, was wir bisher noch nie so kommuniziert haben irgendwie. Ja. Folgt uns auf jeden Fall bei Instagram, mamahalblang.podcast. Wir hoffen, euch hat diese Folge hier gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal mit ein. Beim nächsten Mal soll es um das Thema Babyschlaf gehen. Und da haben wir auch eine ganz besondere Sache für euch, ein kleines Giveaway. Da könnt ihr gespannt sein.
Kann was gewinnen, damit. Yay!
Was gewinnen, yay. So, Rebecca, jetzt ganz zum Schluss ist nochmal Zeit für unsere Fragenrunde. Hast du Bock?
Yes, auf geht's.
Okay, erste Frage. Von welchem Star hattest du ein Poster früher in deinem Kinderzimmer hängen?
Oh Gott.
Ich weiß es bei mir. Tokyo Hotel. Aber du bist dran.
Oh Gott, ich war. Aber du bist dran. Us Five hatte ich. Diese komische.
Nice.
Peinlich.
Okay, zweite Frage. Zweite Frage. Wie isst du dein Ei zum Frühstück?
Ich esse super selten Eier zum Frühstück, weil das irgendwie, das ist so ein Essen, da muss ich Lust drauf haben. Das ist nichts, was ich so ständig wegsnacken könnte. Aber wenn, dann meistens Rührei.
Dritte Frage. Welchen Film hast du als letztes geguckt?
Boah.
Ist das dieses Mom Brain, von dem immer
ja.
alle reden?
Ja, doch schon.
Das Video auf dem Babymonitor zählt nicht.
Scheiße, was war der letzte Film, den ich geguckt habe? Um Gottes Willen. Noch nicht beendet, aber angefangen und glaube ich bei der Hälfte dann irgendwie müde ausgestiegen, weil Baby und so. Pulp Fiction.
Und wie fandest du den?
Also ich habe jetzt erst nur die erste Hälfte gesehen, aber mega, mega cool.
Nice. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal und bis dahin machen wir alle mal richtig schön entspannt halblang.